Dass ich heute Morgen da vorne stehe, hat die Ursache im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, dass ihr den Römerbrief anschaut und das Thema Israel. Ich selber heiße Stefan Reutimann, bin da, 53 Jahre alt, Vater von 4 erwachsenen Kindern, seit 32 Jahren verheiratet. Ich habe meinen Ehering verloren vor 1,5 Jahren und habe dann einen neuen Ehering, seit dem Frühling wieder einen schönen. Und letzthin habe ich mal vor einer Kompanie gesagt, hört meine Leute, ich habe einen neuen Ehering, das ist billiger als eine Scheidung. Ja. Das ist nach meiner Person, ich bin auch noch Armeeseelsorger, in der Schweizer Armee, immer noch aktiv. Bin ich Pfarrer von der Evangelischen Gemeinde Kehlhof im Berg Thurgau, ehemalige Methodistenkirche. Ist austreten aus dem Methodistenverband, ist eingetreten in die FEG. Und im FEG-CH findet ihr ein Porträt von uns, wenn ihr mal wissen wollt, im Aktuellen. Dann Israel-Theologie, ich habe mitgeschrieben, verschiedene theologische Papiere über längere Zeit und Bücherrezensionen, ganz vieles so. Und darum hat mich eingeladen, weil der Benny Maron hat die Israel-Theologie gelesen. Die kann man abladen, bei der FEG Schweiz auch. Eine christliche Israel-Theologie, da bin ich einer der Mitverfasser. Ich habe dort vor allem über die Eschatologie geschrieben und sonst noch Israel-Werk und so Bereich. Aber jedes Kapitel haben wir immer zusammen durchdiskutiert, da muss man schon sagen. Und den Gesamtfaden. Das ist so vom ganzen Hintergrund her. Weißt du noch zu sagen? Ja, Hobbys, ich spiele immer noch Fußball, trotz einem schweren Unfall, den ich mal erlitten habe. Und bin auch noch Jäger. Ja. Aber nicht Bündner Jäger, so schwer, ich glaube jetzt nicht da. Ja. Ja. Das wäre mal das Wichtigste da dazu und eine Leidenschaft für Jesus seit manches Jahrzehnt da unterwegs und freue mich, wenn Menschen geistlich Vorwärtsschritt machen und vor allem, wenn Menschen auch ihr Leben mit Christus anfangen. Das ist etwas Wunderbares, wenn man das erlebt. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Das Fazit zücht da der Paulus am Ende von diesen Kapitel über Israel. Unmöglich. Zum Israel alles begreifen, da müsste man ein rechter Schlaumeier sein. Als Bub habe ich das geliebt. Sendung. Die habe ich nachher auch auf Video unseren Kindern vorgespielt, die durften schauen, weil wir ganz lange einfach ein Video hatten. Es hat noch keine DVD gehabt, Videos sind die grossen Kassetten für die Jüngeren unter uns, kennen die nicht mehr. Und dort hat es einen kleinen Bub gehabt, der hat damals so gemacht. Kennt ihr den? Den Wiki, den habe ich geliebt. Und als kleiner Bub, als ich die geschaut habe, habe ich vor dem Hagar der schrecklichen Angst gehabt. Ja. Und heute machen wir 12 ein bisschen mehr Sorgen. Ja, genau, aber das ist ein anderes Thema. Und da war schon ein Schlaumeier gewesen. Der hat alles verstanden. Der hat alles begriffen. Hat können erklären. Und bei Israel ist es ja auch so. Und die Bibel sagt, unmöglich ist es. Das ist jetzt nach Neues Leben. Eine Übersetzung, wo das Ziel ist, den Bibeltext einfach verständlich wiederzugeben, aber der Sinn und die biblischen Begriffe, auch gut, ich finde es eine tolle Übersetzung für Menschen, die wenig Bibel lesen. Wer viel im biblischen Text vertraut ist, der liest vielleicht den Elberfelder, der geht auch. Und jetzt kommt ja eine neue Bibel raus, das ist ein ganz tolles Projekt, wo man die Bibel modern, also gute Art und Weise übersetzen, finde auch gut. Kurze Sätze machen, verständliche für Menschen, die auch nicht so in der Bibel beheimatet sind. Die sogenannte Basisbibel, die ist auch ganz toll vom Übersetzungsding. Aber da, neues Leben, wir gehen heute nach der durch, wenn ihr euch fragt, welche Übersetzung hilft ein bisschen von der Verständlichkeit bei gewissen Begriffen, dass ich dann nicht so viel muss erklären und damit wir nicht alle so Schlaumeier sind und ich immer mal den Wiki spiele heute Morgen. Ja. Weil das kann ich nicht. Ja. Und es sind ja total intelligente Menschen, sind ja faszinierend. Wenn man mal die Fernsehserie, wenn man mal reingeschaut hat, in die Big Bang Theory, ist ein Begriff, das sind so Wissenschaftler, die zusammen eine Wege haben. Und die Wissenschaftler ist ja so, dass meistens, wenn du auf einer Seite sehr stark bist, hast du auf der anderen Seite Defizit. Und die sind alle intellektuell sehr stark. Die Wissenschaftler, die sind also ganz schlau, aber die haben gewisse soziale Defizite. So ist ja das im Leben auch heute, immer noch. Man kann nicht überall stark sein. Das geht nicht. Und eine sagt dann drinnen, wo man ihn als verrückt bezeichnet, du bist doch ein Wahnsinniger. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Also, wer das nicht ganz versteht, der Mann hat quasi gesagt, ich bin nicht verrückt. Weißt du, meine Mutter hat mich abklären lassen, ob ich ein bisschen spinne. Ja. Und das zeigt ja schon, wenn man etwas mal abklären, dass irgendwie etwas nicht mehr ganz im normalen Rahmen, wo wir uns gewöhnt sind, drin ist. Und Israel ist auch so ein Rahmen, wo ganz viele Meinungen gibt und manchmal fallen die Leute auch ein bisschen aus dem Rahmen raus. Auch bei Israel, auch bei dem Thema. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Ich empfehle den Paulus als relativ intelligent, wenn ich die Briefe lese in der Bibel. Der ist wirklich schlau. Und ich behaupte mal, er kann die komplizierteren Sätze vor allem auf Griechisch schreiben als die Johannes. Die Johannes, der hat ein einfaches Griechisch geschrieben. Der nimmt mich immer zum Griechisch lernen. Da machst du Johannes-Text zuerst. Weil der verwendet wenige Worte, einfache Sätze, gut verständlich. Am schwierigsten wird es dann beim Hebräerbrief. Der ist dann ganz komplex. Da gibt es, glaube ich, ein Wort hat 32 Buchstaben. Ja. Das ist einfach ganz nur so als Hinweis. Also komplex bis hinten raus. Auch zum Übersetzen dann. Schwierigkeit. Und die langen Paulus-Sätze kennen da, wenn ihr eine Elberfelder-Bibel habt. Da hat sogar im Epheserbrief einmal die Elberfelder kapituliert und hat einen Satz geteilt, weil da bringst du auf Deutsch nicht mehr an. Ein Satz über eine ganze Seite geht. Oder? Da hätte Paulus können. Ja. Ich selber kann das nicht so lange Sätze. Und ich versuche morgen nicht so lange Sätze zu machen. Weil sonst habt ihr nachher eine Hirnerschütterung. Ja. Aber Israel ist eben herausfordernd. Es ist ja jedes Volk herausfordernd, aber Israel ist ein ganz spezielles Volk. Weil in der Bibel finden wir Sachen über die Zukunft verankert. Und vieles über Israel sind Spekulationen. Da ist man immer im Nachhinein schleuer. Das zeigt auch die Kirchengeschichte und auch die Theologiegeschichte, also wenn man die Bibel ausleiht, Anwendungen, beides zeigt das. Und auch die Eschatologie, die Endzeitlehre, die wird eigentlich immer wieder mal angepasst. Alle paar hundert Jahre gibt es eine grosse Wende, wenn man wieder im Rückblick etwas versteht. Im Rückblick kann man wirklich mehr verstehen. Sören Kierkegaard hat ja mal gesagt, das Leben kann nur rückwärts verstanden, muss aber vorwärts gelebt werden. Und das ist vielleicht die Herausforderung, die wir jetzt auch haben. In 5 Jahren sind auch wir Schweizer viel schlauer. Aber es muss jetzt gelebt werden. Und das macht es schwierig. Jetzt können wir uns nicht einfach einmauern und warten 5 Jahre und dann schauen wir mal, wo ist denn die Wahrheit und was stimmt und wie ist es. Das geht nicht. Wir müssen jetzt leben. Aber im Rückblick werden wir dann vieles anders einordnen und werden noch viele Meinungen geändert werden. Da bin ich überzeugt. Und da werden auch noch Christen Buß tun. Und dann, ja, da kommt auch noch dazu. Ja. Also, da kommt. Aber rückwärts ist immer einfach. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Einwand, nicht jeder. Ja. Das habe ich auch schon gemerkt. Das sind meine Erfahrungen. Auch bei der Israel-Theologie. Nicht jeder. Und jetzt zu der Bibel. Vielleicht am Freitagabend haben wir eine ganz komplexe Aufgabe irgendwie müssen lösen. Römer 9 bis 11 in einem Schnellzug da durch. Schwierig war. Aber dort kann man festhalten, dass Israel ein besonderes Volk ist und dass Gott noch eine Geschichte wird geschrieben mit Israel. Das finden wir drin. Und dass Juden wie Heiden durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Das haben wir dort festgehalten. Und heute geht es mal Israel und seine Zukunft ein bisschen genauer. Wir merken mal, menschliche Weisheit ist begrenzt. Der Brief, der Römerbrief ist etwa im Jahr 57 nach Christus geschrieben worden. Also so um die 30 Jahre nach der Kreuzigung. Paulus diktiert seinem Mitarbeiter Tertius einen Brief, der wird ihnen geschickt und die haben dann eben Fragen. Und die christliche Gemeinde in Rom hat die Frage, wie sieht es denn mit Israel aus? Wie geht das mit Israel? Das ist eine Antwort auf eine Frage. Die haben nämlich ein bisschen Probleme. Die ersten Christenverfolger, wisst ihr, wer das sind? Die Juden. sind die ersten Christenverfolger. Und die haben den römischen Staat aufgehetzt, damit sie Christen verfolgen. Und dann gibt es natürlich gewisse Spannungen. Was ist jetzt mit dem auserwählten Volk? Und der Paulus, der weiß so etwas davon, wo der auf seine Reise hinkommt. Zuerst geht er in die jüdische Synagoge und denkt damit, ja, dann suche ich die, die Gottes Wort schon haben, Verheißungen, Prophezeiungen, alles, die müssen doch etwas wissen. Was hat es ihm gebracht? Teilweise wird er einfach mal freundlich rausspediert. Das ist meistens ein schönerer. In Antiochia werden sie gejagt, verjagt. In Ikonion gehen sie statt der Steinigung. In Lystra hat er weniger Glück. Da fliegen die Steine, wird halbtot aus der Stadt rausgelegt. Man denkt, er ist tot. Philippi Gefängnis, in Ephesus Volksaufstand, in Korinth Spott und Hohn. Und fast immer angezettelt von Menschen aus seinem eigenen jüdischen Volk. Schwierig, oder? Und jetzt in Rom das Gleiche. Die Gemeinde ist unter Druck. Einerseits natürlich dann später vom Römischen Reich, die grosse Verfolgung und dann Diokletian. Aber jetzt, weil auch Juden die Regierung aufhetzen. Die sagen, ja, komm, die Christen sind ganz gefährlich, die folgen nicht dem Kaiser und die Juden haben das Sonderrecht gehabt, damals im Römischen Reich. Und jetzt, hoppla, jetzt liefern wir die als Messer. Was ist jetzt mit dem Volk Israel, wo uns so Böses antut? Das ist das Umfeld, das müssen wir uns vorstellen von diesen Kapiteln 9 bis 11. Man kann sagen, fast schon eine gewisse Judenfindschaft, wo sich, oder Fragen, die sich widerspiegelt. Also da würde es vielleicht auch ähnlich gehen, wenn wir verfolgt würden werden jetzt von Juden. Wenn wir das würden erleben, dann macht das etwas mit uns. Es macht immer etwas mit uns. Wenn ich höre in der Schweiz, wie Leute über den Bundesrat reden, Christen, die für die Regierung beten sollen, die Würde und Respekt vor dem Geschöpf Gottes, vor dem Menschen haben, dann staune ich. Ich habe es nicht gesagt, man muss einverstanden sein, sondern wie man über Menschen redet. Da geht es nicht um Diskursfreiheit oder nicht. Und das Gleiche passiert dort auch im Römischen Reich. Was passiert denn da? Die tun uns so Böses, die sind doch die Hinterletzten. Die hat doch Gott völlig vergessen. Nicht mehr. Wer so handelt, kann doch nicht mehr Volk Gottes sein. Das ist die Situation im Römerbrief. In dieser Gemeinde. Und dann kommt der Paulus. Ein konvertierter Jude. Heute würde man sagen, messianische Juden. Der Begriff messianische Jude vielleicht ist da, weil die Christen so viel Leid auch den Juden zugefügt haben. Darum nennen sich die Juden messianische Juden. Darum der Begriff ist gewählt worden. Wenn sie sich Christen würden, nein, das ist für sie schwierig. Wegen Holocaust und all dem, man mit dem Christentum später, Luther hat dann ein paar schiefe Sachen geschrieben. Da gibt es ganz viel so Text. Calvin auch. Und darum messianische Juden, da vereinfacht es für sie auch in Israel. Recht stark. Aber jetzt schreibt er, Römer 11, Vers 25. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das ist fast ein bisschen frech, he? Das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Zuerst einmal, haben wir schon ein bisschen gehört, Paulus macht klar, ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Zuerst, was da auffällt, in dem Vers steht Geheimnis. Ein Geheimnis zu verstehen. Vor allem ist es ein Geheimnis aus Israel, weil die Zeiten so schwierig sind. Wenn passiert was? Das ist ganz schwierig. Da sind so viele gescheitert wie. Anfang der Jahrhundertwende, wer noch einen alten Dechsel-Bibelkommentar hat, da hat es eine ganze Endzeitlehre, wenn Jesus wiederkommt. Der ist ums Jahr 1903 wiederkommen oder 1902 oder 1899. Gerade dort um 1900 herum ist die Wiederkumft hinein. Das war ein Pietist, ganz gross, Dechsels-Bibelkommentar. Habe ich auch noch. sind so 7 grosse Bände, die findet man die ganze Lehre. Also viele wiedergeborene Christen haben Zeiten prophezeit. Also nicht nur Zeugen Jehovas, die dann auch noch das propagiert haben, auf 1914. Sondern ganz viele. Klugheit. Zeitpunkte sind schwierig. Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, muss aber vorwärts gelebt werden. Rückwärts verstehen wir auf Israel manchmal, aber jetzt in der Situation ist es schwierig. Man soll sich nichts auf Klugheit einbilden. Die menschliche Klugheit kommt eben bei Israel an Grenzen. Definitiv. Das übertrifft unser Denken, unsere Erwartung, unser Verstehen bei weitem. Bin ich das? Kann ich mal schauen. Ein bisschen wegnehmen. Ich schaue. Habe ich noch einen Ton oder muss ich das Headset nehmen? Den hier. Gut, danke. An Grenzen. Immer wieder Israel ist ja aus ganz schlimmen Situationen auferstanden, wenn man es anschaut. Sklaverei in Ägypten bringt sie an ihr Ende. Sie sind in ihrem Leben bedroht. Sie gehen raus, kommen ins verheißene Land. Das war eine Verfolgungswelle in Ägypten. Verfolgungswelle Holocaust, die versuchte Ausrottung von Israel mit allen Mitteln, mit weltweit 16,6 Millionen Juden. Da wurden 6 Millionen von den Nazis ermordet worden. Aus dieser Asche ist nachher Israel wieder auferstanden. Und heute leben in Israel und weltweit sind das insgesamt wieder über 14 Millionen. Also, warum? Zweiter Weltkrieg sind 16,6 gewesen, und jetzt sind wir wieder über 14. Vielleicht sind es jetzt schon 15 Millionen Juden. Israel ist wie aus der Asche wieder auferstanden. Und der Rückblick zeigt, Prophezeiungen, die sind schwierig. Staat Israel, all das prophezeigt, da hat sozusagen kein Theologe erwartet. Keine. Also da ist vor 1900 eine Staatsgründung, das war unvorstellbar gewesen. Heute sagen alle, ja, das ist biblische Prophetie, die erfüllt wird. Ja, im Rückblick ist es einfach. Ja. Theologiegeschichte zeigt das. Klar ist aber, dass auch ein Fahrplan schwer ist, bei Israel festzulegen. Man hat sich so viel geirrt. Suche ein altes Buch von meinem Balgo in der Brockenstube über die Prophezeiung. Ihr werdet staunen, wie viele Irrtümer das da drin sind. Das ist voll. Das ist schwierig. Einfach. Darum, Prophezeiungen sind immer schwierig gewesen. Die einzigen Prophezeiungen, die helfen, sind die biblischen. Die gehen in Erfüllung, aber wenn wir es anwenden wollen, ist es nicht so einfach. Denn, klar ist, was die Bibel lehrt, im Teil B, Vers B, vom Vers 25, das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Also das Herz von einigen Juden ist verschlossen. Das ist verhärtet. Da kann man mit Verstockung, Blindheit übersetzen, das Wort. Aber es betrifft nur ein Teil. Und das ist aber bis heute so, dass man auch unter Juden, kommen die Juden zum Glauben, aber dann gibt es andere, die sind extrem findlich. Gerade eben die chassidischen Juden, die ganz stark so mit all diesen Gebetsriemen und so. Das ist ganz schwierig, die werden da gewalttätig. Das ist eine Herausforderung. Dort erleben wir die Verschlossenheit heute auch. Und verstockt. Das ist aber die Eigenschaft, wenn wir aber sagen, ich bin das vielleicht doch. Ja, soll ich das auch nehmen? Ja, ich nehme das. Nicht so gerne. Ich nehme es. Gut. Und zwar, da merken wir auch, in der Schweiz, unseren aktuellen Stand mit diesen 3% Christen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, da haben wir etwas statistisch in der Schweiz. Im Bibelbelt vom Thurgau, wo ich lebe, im Bibelgürtel, haben wir etwa 6%. Bei uns haben wir ganz viele Menschen, die an Jesus glauben im Verhältnis. Das merkt man schon ein bisschen mit 6%, wenn man zusammen arbeitet. Da kann man etwas bewegen. Aber Verstocktheit kennen wir auch in unserem Volk. Das Volk Schweiz wendet sich trotz einer sehr christlichen Nationalhymne nicht einfach Gott zu. Das ist nicht der Fall. Verhärtung löst sich nur durch Umkehr. Bei uns ist war die grösste Herausforderung, und schon letztens bin ich bei uns gewesen, dann bin ich in die Küche hinterher, wir haben wieder irgendeinen Anlass gehabt, und dann hat die Frau mir gesagt, die
hilft immer und dient. Dann hat sie mir gesagt, weißt Stefan, etwas, was ich festgestellt habe, bei uns Christen, ich lange denke, wo sind das Problem, aber ich selber, ich merke das bei mir und ich erlebe die Frau so als Vorbild, das ist mein Egoismus. Dass ich die ganze Welt um mich drülle. Da hätte ich nie erwartet, dass die Frau mir das sagt, weil ich finde, ich erlebe sie so anders, aber sie selber merkt, wie ihre in ihren Kräften sind, die so anders sind. Und das ist im Mensch inne. Und das ist herausfordernd. Und der hat nicht nur Israel, das Störrische, das hat auch der Schweizer. Ja. Definitiv. Und ich auch. Ich bin nämlich auch ein Schweizer. Ja. Einfach, dass ihr das wisst, ich kann mal störrisch sein. Ja. Und das ist nicht toll, wenn man das ist. Vor allem, wenn man es dann im Nachhinein erst merkt. Ja. Und jetzt setzt aber ein Faktor, bis die Vollzahl der Heiden, also bis eine gewisse Anzahl zum Glauben sind. Irgendwann ist dann das Zeitfenster fertig von Gott, also da ist auch die Prophetie, schließt sich. Und bis dann ist einfach ein Teil von Israel verstockt, bis das passiert. Und die eigene Weisheit hilft da nicht weiter. Und vielleicht nochmal etwas, aus dem Grund soll man auch Israel das Evangelium bringen. Nochmal. Es hat Tendenzen gegeben, da gibt es immer wieder. Und dann habe ich am Freitagabend gesagt, schaut bei Israel Werk, die sich darum kümmern, ganz fest, gebt ihr auch das Evangelium weiter. Es gibt viele Israel Werk, da könnt ihr die christliche Israel-Theologie nachlesen. Die machen Soziales für Israel, die machen ganz viel Gutes. Aber sie unterstützen, und das ist vielleicht der Lackmustest, keine messianischen Juden. Ui. Schwierig, hä? Eigentlich die, die innerhalb der Israel eine Minderheit sind und am Rand gedrückt werden und die an Jesus glauben. Was hätte der Paulus gesagt? Wäre einverstanden gewesen. Was hätte Jesus gesagt? Sicher nicht. Also darum, Lackmustest ist das dort. Einfach noch ein paar Sachen aus dem Vortrag vom Freitag da drin. Und die eigene Weisheit hilft nicht weiter bei Israel mit diesen Zahlen. Und die eigene Weisheit hilft auch nicht weiter bei eigenen Fragen. Bei dieser Situation jetzt da, wo wir in der Schweiz haben, aktuell, wo wir jetzt wieder eine Ansage machen, wir müssen uns anpassen, da hilft die eigene Weisheit nicht weiter. Ich komme nicht mehr draus. Punkt. Ja. Sag ich jetzt, ja. Ich verstehe nicht alles. Dann komme ich nicht raus. Warum wird eine Person geheilt, wo man betet, und eine andere wird nicht geheilt? Ich habe Heilung erlebt von Krebs, von Leuten, die wir gebetet haben. Ich habe Leute erlebt, die gestorben sind, aber im Frieden. Wir haben auch für sie gebetet. Ich selber habe ein Wunder erlebt, eine Heilung nach einem Vierteljahr, wo die Ärzte von einem Wunder reden. Sonst wäre ich heute Morgen nicht da. Ich bin sehr schwer verunfallt von, ja, was sind sie jetzt? Ja. Im März waren es 2 Jahre. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis ich wieder da war. Ich hatte einen Schädelbruch mit 2 Hirnblutungen. Ich konnte 4 Monate später nicht mehr denken, als ich wieder arbeiten wollte. Das Hirn hat ausgesetzt. Ich habe die Leute immer das Gleiche gefragt. Wenn jemand auf Besuch kam, konnte ich etwa 4-mal hintereinander fragen. Willst du einen Kaffee? Ich habe es gerade wieder vergessen. Die Leute mussten ihn selber rausnehmen. Meine Heilung hat nach über einem Jahr eingesetzt, richtig erst, nach über einem Jahr, und die Ärzte reden von einem Wunder. Weil normalerweise, wenn das Hirn nach einem Jahr noch so spinnt, dann bleibt es dabei. Ja. Und ich bin wieder vollkommen geheilt, es geht wieder, ich bin wieder im Militär. Halleluja, ja, ich habe ein Wunder erlebt. Aber warum andere nicht erlebt haben, die es vielleicht noch nötiger hätten, die Familienväter, die ich kenne, keine Ahnung. Ich selber freue mich, aber ich weiß nicht warum. Verdient habe ich es nicht. Aber ich habe es einfach bekommen. Aber das ist ja Gnade. Wenn Gnade verdient hast, dann ist es ein Lohn. Dann ist es keine Gnade mehr. Ja. Nur so als Hinweis. Warum wird jemand nicht geheilt? Das ist eine Frage. Kann man nicht beantworten. Warum der Konflikt in einer Beziehung, wo du einfach nicht weiterkommst, trotz Betten? Kennt ihr das? Sogar Christen in einer Gemeinde können streiten. Beide beten, schenken uns Frieden und die finden sich nicht. Da gibt es. Was für ein Elend, finde ich auch nichts. Aber... keine Erklärung, da kommt meine Weisheit nicht mehr mit. Oder warum werden Christen so sehr verfolgt auf dieser Welt? Christenverfolgung wahnsinnig. Oder in China, dort werden Christen verfolgt, aber noch viel mehr die Moslems. Die ganze Rohingya, all die Verfolgung hat zugenommen. Natürlich, Christen sind mit Abstand die meist Verfolgten. Aber In nicht-muslimischen Ländern trifft es Muslime auch. Also gerade in China extrem. Mit Umerziehungsprogrammen und alles. Könnt ihr in der NZZ nachlesen, mal, wenn ihr online Zugang habt. Wo ist da Gott und schützende Hand über einen Mensch? Ich kann nicht alles einordnen. Und bei Israel erst recht nicht. Aber auf dieser Welt, was passiert, auch nicht. Aber was das zweite Fazit wäre, das erste ist, menschliche Weisheit ist begrenzt. Das zweite ist, Gott hält sein Wort. Jesus hat gesagt in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Gottes Wort vergeht nicht. Das, was er gesagt hat, passiert. Auch bei Israel. Es heisst denn, dann wird ganz Israel gerettet werden. Im Römer 11, Vers 26a. Jetzt habe ich eine Rückkopplung, eine kleine. Genau, bei mir auf der Bühne. Das wird passiv beschrieben im Griechischen. Passiv heisst, Gott ist der Handelnde. Eine Art von Passivität, es gibt ja noch das Medium im Griechischen, aber Passivität, da ist Gott dahinter und er wird Israel retten. Vers 26 bis 27 heißt, dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Der Bund, der hier prophetisch angesagt wird, das ist der neue Bund im Blut. Habt ihr von dem schon gehört? Mit dem erinnert ihr euch am Abendmahl. Neue Bund mit Jesus. Und der Retter aus Jerusalem, das ist Christus, der kommt. Und Römer 10 gibt dann noch eine Antwort in den Versen 12 bis 13. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herr, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Ob Jud oder Heid. Und Errettung, das ist zentral. Errettung bedeutet ja eine Lebenswende, dass man mal an einen Punkt kommt und sagt, ich merke, da gibt es einen lebendigen Gott, ich brauche Erlösung, Vergebung. Und dann wendet mich dem sich zu, eine Lebenswende oder Buß macht man. Und dann sagt man, und jetzt vertraue ich an Christus, du bist neu mein Herr, sollst regieren. Und dann schenkt Gott durch ein Wunder, der Heilige Geist, das Siegel ins Leben, der muss er kommen, wenn der nicht kommt. Und da merkt man, wenn eine Person reinkommt. Da merkst du zum Beispiel, wenn du anfängst, die Bibel verstehst, zusammenhängt, du kannst beten. Es gibt so viele Zeichen, die möglich sind. Ganzen Haufen. Und dann, auch dazu gehört, den ganzen Prozess, lass dich taufen. Das ist auch in der Bibel ganz nah zusammen. Erwachsene Taufe, machst den Schritt. Und das ist lebenswendig, Hinwendung. Und diese Hinwendung finden wir bei ganz vielen Juden. Ab Pfingsten, jetzt sind ja alles Juden zum Glauben gekommen. Tausende in Jerusalem. Aber nicht alle. Aber Tausende sind umgekehrt. Errettung. Und ganz Israel wird errettet werden. Weißt du da? Wir haben das schon ein bisschen diskutiert am Freitag, darum kürzer. Nach mir ist das wirklich nur ein Überrest. Und nicht alle. Jetzt hat mich gefragt, wie das ist mit dem Hesekiel-Text, weil Hesekiel 37 wird ist im Alten Testament so eine Stelle, wo alles tote Gebeine am Boden liegen und dann kommt Gott, zeigt das im Prophet und dann wächst da wieder Fleisch drüber. Wir müssen mal das vorstellen, weil das, da könnte man einen super Film drüllen. Sehr. Fast, glaube ich, die Horrorkategorie dann. Ich weiß, je nach Musik, wenn man es untermalt. Ja. Und dann wächst da die Zähne wieder noch, das Fleisch, Muskeln. Und dann stehen die auf. Also die sind sofort ohne Physiotherapie, wieder voll beweglich. Und stehen wieder da und Gottes Geist kommt sie. Und dort steht, ganz Israel wird gerettet. Auch dort ist der Überrest gemeint. Es ist immer der Überrest. Aus dem Grund, ein Beispiel, ich möchte euch, erstens mal wäre es dann, manche sagen, ja, dann werden die Juden alle aus den Gräbern erwachen und alle kommen zum Glauben dann, an die, die nicht glauben. Das widerspricht im Herr Jesus Christus, wo er noch im alten Bund, vielleicht der alte Bund, ist gegangen bis Golgatha. Ja. Jesus, kennt das Gleichnis vom Lazarus? Was sagt er dort? Wenn sie jetzt nicht glauben, dann werden sie ja nicht glauben, wenn jemand. Die Ding widerspricht komplett der gesamtbiblischen Schau. Und bei einem Gleichnis kann man nicht einfach, das ist ja ein Gleichnis, was er dort macht, oder? Eine Anschauung, wie ein Gleichnis mit den toten Gebeinen. Das kann man nicht einfach auslegen. Also mit einem Gleichnis kann man alles beweisen, kann ich euch sagen. Was ein Gleichnis von der 10 Jungfrauen ist zum Beispiel das meist falsch ausgeleitete Gleichnis in der Kirchengeschichte. Das kann ich so sagen, weil es so viele Varianten gibt und die können widersprechen einander völlig. Also muss falsch ausgeleitete Gleichnis sein. Und auch bei den Totengebeinen, das ist ein Gleichnis. Weil es komplett, wenn man kollidiert mit sonstigen Bibeltexten, mit dem, was Jesus gesagt hat, nur schon beim Lazarus, dann muss man sagen, hey, aber da hat sicher die falschen Schlüsse mit dieser Aussage. Und auch im Römerbrief kollidiert es überall. Darum, ganz Israel ist halt der Überrest. Aber mit dem schreibt Gott eine Geschichte. Ja. Müssen dort mal Auslegung von Gleichnis und von so prophetischen, zeichenhaften Handlungen, die müssen wir anschauen. Das wäre eigentlich das Thema. Wie leitet man die aus? Wie geht man damit um? Und das werden wir erhellen, wenn wir einen Abend über das machen. Das wird helfen. Der Exkurs war jetzt für jemanden, der mir die Frage gestellt hat am Freitagabend. Ganz kurz. Ja. Denn Israel wird errettet werden in Zukunft. Das jüdische Volk, also, versucht man denn das theologisch zu sagen, das jüdische Volk als Ganzes wird gerettet, aber nicht jeder einzelne Jude. Ja. Schwierig, gell? Der Satz. Ja. Das jüdische Volk als Ganzes wird gerettet, aber nicht jeder einzelne Jude. Gottes Handeln an Israel aber zeigt, dass es für Gott keine hoffnungslose Fälle gibt. Weil es gibt wohl kaum ein störrischeres Volk als Israel. Das beschreibt er den Propheten immer wieder. Die sind recht störrisch. Schwierig. Und das ist bis heute so. Wer die Geschichte anschaut. Und für uns ist das Hoffnung. Wenn er etwas in deinem Leben angefangen hat, dann führt das auch zu Ende. Das zeigt uns Israel auch. Weißt du, wenn Jesus dich gerufen hat, dann sagt er nicht sofort auch, wenn du mal eine Krise hast, nicht magst beten, nicht magst Bibel lesen, ein bisschen weiter weg bist, noch Sachen machst, wo Gott sagt, die sind nicht gut und die dir selber schadest, dann schadest du definitiv selber. Und dann lässt er dich nicht einfach fallen. Das zeigt die Geschichte auch von Israel. Und darum macht das Hoffnung. Stell dir vor, du musst immer ganz nah bleiben, damit er dich hebt. Ich habe mal in meinen Senioren-Nachmittag gefragt, liebe Senioren, was ist denn, wenn dich deine Mama so richtig verrückt macht? Du bist jetzt schon über 80, hast immer in der Bibel gelesen, hast dich Jesus vertraut und dann verjagt sie. Und dann stehst du oben an den Stegen und futterst mal, noch nie hast über deine Mama. Und weil du dich so aufregst, ist halt dein Herz nicht mehr so stark. Und dann stirbst du auf dieser Stege in diesem Wutanfall. Du kannst nicht einmal mehr sagen, vergib mir Jesus, sondern die ganze fröhliche Miene ist sogar auf dem toten Gesicht abgebildet. Ja. Also der ganze Zorn und Wut. Jetzt bist du im Zorn gestorben. Wo bist du denn jetzt? Nach der Bibel. Wo bist du denn jetzt? Hast du dem Jesus anvertraut, alles, und jetzt stirbst du so? Bist beim Herrn, genau. Ja, genau. Heiliger Geist, danke Jesus beim Herrn. Stell dir vor, wenn immer alles aufgeräumt sein müsste, du weißt gar nicht, ob du alles aufräumen kannst. Ich glaube, wir können gar nicht alles aufräumen. Wir sind Mensch, wir sind nicht Gott. Es gibt keinen perfekten Mensch, keinen Sündlosen. Selbst wenn du meinst, du kommst noch in einen absolut guten Zustand im Himmel an, ich glaube, nein, ist nicht ganz so. Stimmt nicht. Merke ich beim Schutten, ich schutte ja immer noch, wenn ich Alex Dach im Mensa bei uns angefangen habe zu schutten, habe ich einfach gefunden, der kann besser schutten als ich, für die, die etwas älter sind. Der ist mal beim FC St. Gallen und hat bei Ghana WM gespielt und Stürmer und alles. Und da bin ich völlig in Pfeife dagegen. Ja. Punkt, ja. Und bei Gott ist der Unterschied noch grösser als zwischen uns Menschen. Der ist heilig. Der ist heilig. Und Vergebung. Und das macht mir Hoffnung. Gott geht den Weg mit Israel. Und das dritte Fazit, Gottes Gnade ist ein Geschenk. Und das finde ich so schön in dem Text. Für den Paulus sagt er dann, hey, aber das, was jetzt passiert ist, das ist für euch passiert. Vers 28 bis 32 möchte ich lesen. Viele Juden sind zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaac und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Das sind sie, bleiben sie. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. Da beschreibt er, weil einfach viel mehr Heiden zum Glauben sind als Juden. Da hat sich ja dann gekehrt, das Gewicht in der Gemeinde. Und so sind es jetzt die Juden, die Gott ungehorsam sind, weil er euch gegenüber gnädig ist. Aber eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben. Da gibt es eine Veränderung. Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Alle werden durch Gottes Barmherzigkeit gerettet. Auch du, auch ich. Niemand verdient sich's. Nur Gnade. Da ist es. Selbst auserwählte Volk Israel hat sich Gnade nicht verdient. Definitiv nicht. Wer die Bibel liest, wird das relativ schnell merken. Wie schnell haben sie alles immer wieder vergessen. Und selbst den Salomo, der so super gestartet ist, am Schluss ist es doch noch recht schwierig gewesen. Hat er noch andere Götzen geopfert auf dem Altar? Er hatte so gerne Frauen gehabt und dann haben die ihre Götter mitgebracht und am Schluss hat er noch angebetet mit ihnen. Das ist schon schwierig, nicht? Wirklich schwierig. Wir brauchen den gnädigen Gott, der treu ist. Nichts im Zusammenhang mit Israel auch, kann man festhalten, passiert ziellos, planlos. Selbst eben Israel hat sich Gottes Gnade nicht verdient, aber es braucht sie. Und nochmal, Israel ist wie ein Testfall für Gottes Gnade. Wenn er mit Israel nicht gnädig wäre, dann wäre es auch für uns recht schitter. Ja. Als Einzelpersonen, aber auch als lokale Gemeinde. Ich nehme jetzt an, wenn ihr eine normale Gemeinde seid, dann habt ihr auch schon ein paar Kämpfe durchgemacht. Ja, das gehört dazu. Aber das Zentrale ist Gottes Gnade drin, dass er den Weg mit euch geht und wieder zusammenbindet. Das ist das Wichtige. Wir können Gott nicht in den Griff bekommen. Und man kann sich schon fragen, wie belastbar ist Gottes Liebe und Erbarmen? Recht belastbar, wenn ich Israel anschaue. Und recht belastbar, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Und vielleicht auch recht belastbar, wenn du dein Leben anschaust. Belastbar. Er hebt einfach durch. Gottes Gnade ist ein Geschenk und unsere Reaktion jetzt darauf ist Anbetung von Gott, von seiner Gnade. Da kann man nur staunen. Man kann auch sagen, gute Theologie führt nicht einfach zu mehr Wissen, sondern zu mehr Anbetung von Gott, zu mehr Lob von Gott. Zu dem führt es. Nicht das, wow, jetzt habe ich begriffen, sondern ich staune über den grossen Gott, der den Weg geht. Ich staune jetzt bei Israel, dass er den Weg mit dem Volk geht. Ich staune, dass er mit mir den Weg geht, dass er mit der Schweiz den Weg geht, dass er auf der ganzen Welt reist. Ich staune über Gott, dass er so eine Gnade hat. Und das ist das Größte. Und darum hört ja dann der Römerbrief in diesem Kapitel über Israel auf mit diesen Anbetungsversen. Wie wunderbar ist doch Gott. Vers 33 ist da. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Also ist wirklich nicht alles erklärbar. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Also jetzt gib mir Gott, ich habe dir da treu gedient, jetzt warte ich etwas. Nein, wer hat jemals, ist eine relativ einseitige Geschichte mit dem Geben bei Gott. Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Es bleibt ein unendlicher Abstand zwischen Gott und Mensch. Niemand kann es begreifen. Und da ist da. Drum, nochmal, Sinn von aller Theologie am Schluss ist Anbetung. Staunen über Gott. Und dann haben wir es geschafft. Da wünsche ich euch, dass ihr das hier könnt. mit euren Herausforderungen in Altstädten, ihr habt eure eigenen, wir im Berg Kehlauf haben unsere. Aber eins haben wir einen Gott, der treu ist. Hey, ich staune. Treu mit Israel. Und ganz Israel wird mal errettet werden. Eben der Überrest, da kommt dann mal die Erweckung. Da freue ich mich drauf, wenn das passiert. Und bis dann dürfen wir Heiden auch noch zum Glauben kommen. Ist ja schön, ja? Bis der Zeitplan kommt, aber ich weiß nicht genau, wie er aussieht. Und darum nochmal der Lobpreis, denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass du deinen Weg beschrittest mit dem Volk Israel, dass das nicht aufgehört hat. Trotz der Untreue von Israel, wo sie auch gegenüber dir, Christus, gezeigt hat, dem Messias, so viele haben dich massivst abgelehnt. Und trotzdem bleibst du dran. Du hebst deine Verheißungen. Danke, dass du auch bei uns mitkommst, in unser Leben hier in der Schweiz. Jeder Einzelne in seine Familie, in seinen eigenen Glauben hier. Danke, dass du dranbleibst und deinen Heiligen Geist nicht aufgibst. Und ich bitte dich, dass du denen ganz nah bist unter uns, die jetzt merken, ja, ich weiß gar nicht, ob Christus mich liebt. Oder ich spüre so wenig. Oder ich habe so viele Fragen an dich, Jesus. Ich komme nicht mehr draus. Oder dort, wo das Feuer vom Glauben einfach wie einmal aus ist. Ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist hier kommst, Jesus, und wieder neues Leben drin schenkst. Das darf Kraft trainieren, Freude und dann kann man staunen. Und ich bitte dich, dass du die FG Altstädte alle hier mit staunenden Augen erfüllst in nächster Zeit. Mit dem Staunen und dem Wirken von dir. Danke, dass du so mitgehst und sie reich segnest und ausrüstest. Amen. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich habe zu viel ausgebaut, aber